Einen schönen guten Abend und viel mehr, noch viel mehr herzlich willkommen. Nun hört ihr Spurensuche, Glaube nachgefragt am Abend der Jugend bei Radio Horeb. Und unser heutiges Thema wurde uns schon von der letzten Sendung bei Spurensuche genau vor einem Monat schon vorgelegt. Das große Thema damals, das waren generell die Gottesbilder im Alten Testament. Und wie gewaltig geschildert, wie überaus groß, mächtig und auch was auch sein erster Weg mit dem Volk Gottes war, durchaus mächtig dargestellter Gott. Die Frage, wie kann man das verstehen? Und wir sind über diese Frage noch nicht ganz hinausgekommen. Kurz zusammengefasst, es war ein Überblick von der Schöpfung bis zum großen Durchmarsch der Israeliten in Ägypten durchs Rote Meer. Eine sehr, sehr beeindruckende Erzählung, wo man so richtig spürt, hier geht es schlichtweg um eine Darstellung von etwas Gewaltigem und auch um etwas darzustellen, dieser Gott, von dem das Alte Testament spricht und diese Erzählung wird ja immer wieder wiederholt. Die Psalmen sprechen von ihr, die Propheten und selbst heute noch nehmen wir immer noch Bezug und hören die Texte, denn damals geschah etwas, hier hat ein Gott selbst Initiative ergriffen und etwas getan, wo keiner mehr gefragt hat, ja gibt es Gott wirklich oder gibt es ihn nun nicht? Ein Gott, der Großartiges vollbringt und noch viel mehr ein Gott, der seinen Anvertrauten eine Verheißung mitgibt. Und diese Verheißung, die erfüllt sich nach und nach. Dieses Bild der Verheißung ist sehr, sehr wichtig, um all das zu verstehen. Und gerade heute, bei dieser Sendung, geht es auch um so ein großartiges Bild von Gott und seinem Vorhaben mit dem Volk Israel. Denn es schließt genau dort an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Dort konnten wir noch hören, Mose hat es geschafft. Ein ganzes Meer teilt sich in zwei Teile. Israel kann durchmarschieren. Und am Ende, am Ziel angekommen, bekommen sie etwas von Gott mit, was sie vorher nicht gehabt hatten. Und zwar 10 Ratschläge, 10 Gebote mit auf dem Weg, was für das Volk wichtig ist. Das hat es so noch gar nicht gegeben. Weisungen und Maßregelungen gab es zwar immer, aber so klar noch nicht. Und dann begann eine Reise, die sie 40 Jahre lang in der Wüste umherführte. Immer ein Für, immer ein Wider. Gott erweist große Wundertaten, Israel verliert Gott aus den Augen, macht komplett etwas anderes. Gott züchtigt sein Volk, ermahnt es wieder. Ein ständiges Hin und Her. Diese 40 Jahre, die kann man auch sehr gut deswegen auch sehen, denn wenn man zurückblickt auf die Zeit, in der die Bibel verfasst wurde, in der diese Sprache entstand, und wenn wir auch nur auf die Zeit Jesu schauen, dort waren 40 Jahre wirklich ein hohes Alter schon. Das heißt, die damalige Lebenssituation war, da waren 40 Jahre ein sehr schön erreichtes Alter. Und dass Menschen so alt werden konnten, wie sie die Bibel beschreibt, das, wo man auch vom biblischen Alter spricht, dem werden wir heute auch noch begegnen, nämlich am Ende der heutigen Sendung. Heute im Fokus noch einmal das Buch Josua. Und um dieses Buch richtig zu verstehen, dieses Buch richtig anzugreifen. Und viele wissen vielleicht, was ungefähr in diesem Buch vorkommt. Also man hat sicher schon gehört von den Trompeten von Jericho, also dieses Bild der Trompeten. Nach der Sendung heute werden wir alle sehen, das waren keine Trompeten, es waren einfache Hörner. Aber das tut jetzt nichts zur Sache, denn dieses Buch wird uns etwas anderes mitteilen. Und auch vorweg für alle, die sich vielleicht Sorgen gemacht haben, genau wegen diesem einen Buch. Denn nirgendwo in der Bibel werden so viele Kriege geschildert. Nirgendwo in der Bibel werden so viele, geht es so stark um Rüstung und um Einmarsch und um Macht wie in diesem einen Buch. Aber mit der heutigen Sendung möchte ich auch ein bisschen ein Verständnis dafür aufbringen. Man darf eines nicht vergessen, gerade in der heutigen Zeit, und diese Zeit heute, die ist momentan einzigartig und auch sehr besonders herausfordernd. Denn wenn an den Toren Europas schon die Flüchtlinge anklopfen und nach einmarschieren, wenn Menschen Hilfe suchen und sie genau bei uns zu finden meinen, dann entstehen rundherum automatisch sehr viel Ängste und so weiter. Und wenn ich jetzt zurückdenke an das, was wir heute hören werden, hier geht es auch um ein Volk, das etwas gesucht hat und etwas sucht. Auch Menschen, die auf der Flucht sind. Aber im Gegensatz zu heute, damals mit einer ganz bestimmten Sache, nämlich einer Verheißung. Und deswegen sind diese Texte in der Bibel auch ganz anders zu verstehen. Wenn wir die heutige Sendung hören, dann soll das auch für uns Christen oder auch für alle, die dem jüdischen Glauben auch näher stehen und Juden sind, aber dennoch beziehen wir beide uns auf diese eine Erzählung, auch auf Josua. Hier lesen wir wirklich etwas, wo Gott ganz groß dargestellt wird. Und allein deswegen zahlt es sich aus, hier schon hineinzuhorchen, hineinzuhören, weil wir heute nicht mehr so groß von Gott reden. Keineswegs. Man bläht stattdessen andere Geschichten auf. Man überstülpt uns mit Dingen, die furchtbar klingen. Ich brauche nur in die Zeitung aufschlagen. Momentan jede Seite, jede Ausgabe, egal wer sie schreibt. Es gibt Stories, die sind momentan so schwer zum Verstehen und anders zu lesen wie noch vor 10 Jahren. Aber eines dürfen wir trotzdem nicht vergessen. Denn wenn wir uns auf unsere Wurzeln besinnen, und das heißt, unser Glaube, so wie er uns überliefert wurde, so wie er entstand, auch genauso ein Teil unserer Geschichte ist. Und je mit mehr Selbstvertrauen und je selbstverständlicher uns das bewusst wird, was wir sind, wenn wir glaubende Menschen sind, wenn wir an diesen dreifaltigen Gott glauben, was das alles heißt, dass, und was das auch für ein Geschenk ist und was für eine Chance, das können wir nur, indem wir nicht vergessen, wo wir hergekommen sind und was das alles bedeutet. Wie gesagt, heute dieser Schritt in diese Richtung. Und das Buch, das uns heute begleitet, heißt Josua. Und aus diesem Buch nun gleich die Erzählung, wie alles begann. Vielleicht noch kurz, noch einmal zusammengefasst. Israel hat sein Ziel erreicht. Nach 40 Jahren Wanderung in der Wüste steht es nun vor diesem großen Ereignis. Das versprochene Land, das Gott ihnen verheißen hat, das gilt es nun einzunehmen. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sagte der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener des Mose: Mein Knecht Mose ist gestorben. Mach dich also auf den Weg und zieh über den Jordan, hier mit diesem ganzen Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, geben werde. Jeden Ort, den euer Fuß betreten wird, gebe ich euch, wie ich es Mose versprochen habe. Euer Gebiet soll von der Steppe und vom Libanon an bis zum großen Strom zum Euphrat reichen. Das ist das ganze Land der Hethiter und bis hin zum großen Meer, wo die Sonne untergeht. Niemand wird dir Widerstand leisten können, solange du lebst. Wie ich mit Mose war, will ich auch mit dir sein. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Sei mutig und stark, denn du sollst diesem Volk das Land zum Besitz geben, von dem du weißt, ich habe ihren Vätern geschworen, es ihnen zu geben. Sei nur mutig und stark und achte genau darauf, dass du ganz nach der Weisung handelst, die mein Knecht Mose dir gegeben hat. Weich nicht nach links und nicht nach rechts davon ab, damit du Erfolg hast in allem, was du unternimmst. Über dieses Gesetzbuch sollst du immer reden und Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, genau so zu handeln, wie darin geschrieben steht. Dann wirst du auf deinem Weg Glück und Erfolg haben. Habe ich dir nicht befohlen? Sei mutig und stark. Fürchte dich also nicht und hab keine Angst, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, bei allem, was du unternimmst. Da befahl Josua den Listenführern im Volk: Geht durch das Lager und befehlt den Leuten, versorgt euch mit Lebensmitteln, denn in 3 Tagen werdet ihr den Jordan hier überschreiten, um in das Land hineinzuziehen und es in Besitz zu nehmen. Und so fort. So beginnt das Buch von Josua. Und wer hier den ersten Teil versucht zu verstehen, merkt, das ist eine gewaltige Sprache. Hier spricht in der Bibel, also in dieser Erzählung, Gott selbst zu diesem Josua. Mit einer unglaublichen Väterlichkeit, mit einer unglaublichen Vision von dem, was er schon versprochen hat. Und ich denke, das dürfen wir so nicht vergessen, wie Bücher in der Heiligen Schrift anfangen. Das, was dann kommt, das ist wirklich etwas, was in vielen Dingen sich noch einmal wiederholt. Noch einmal, die Israeliten sind aus der Wüste gekommen und stehen vor diesem Eingang ins gelobte Land. Sie müssen den Jordan überqueren. Das ist keine einfache Sache. Wer sich die Landkarte anschaut, merkt, da gibt es viel zu überwinden. Und der Jordan ist auch, war schon damals kein einfacher Fluss. Selbst in der biblischen Geschichte, und das werden wir dann nach der Musikpause schon hören, dort steht auch, wie groß dieser Fluss des Jordan war und was es dazu gebraucht hat, ihn zu überwinden. Aber bitte, 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 bleibt dabei. Heute geht es bei Spurensuche, Glaube nachgefragt, um die Spuren des Gottes der Geschichte des Alten Testamentes im Buch Josua und um sein Verständnis für heute. Und wir hören jetzt von Gracetown: Komm Geist der Gnade. Spurensuche, Glaube nachgefragt am Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Johannes Höfer und ich darf heute durch die Sendung führen, die das Buch Josua im Mittelpunkt sieht. Und ihr habt gerade gehört, Gracetown, komm Geist der Gnade. Folgendes haben wir bereits am Anfang gehört. Diese große Vorstellung eines Buches, das die Landnahme der Israeliten erzählt. Und das Ganze ist eine Erzählung, die mächtiger und stärker und gewaltiger, und das Wort Gewalt möchte ich hier auch ganz dick unterstreichen, gewaltiger nicht sein kann. Da zieht ein Volk von Gott auserwählt 40 Jahre durch die Wüste. Dieser Zug hätte gar nicht so lange dauern brauchen, hätten sie das von Anfang an verstanden, was Gott ihnen mitgeben wollte. Ganz einfach, wer wirklich für Gott ein Volk sein will, das handelt danach. Das hat diesen Gott im Mittelpunkt, denkt mit Gott, agiert mit Gott, überlegt mit Gott und hält sich an das, was Gott ihm gezeigt hat. Aber da das einfach nun, man braucht nur uns selber anschauen, nicht immer so einfach ist, das sieht man in dieser Erzählung. Und dann dauert es eben 40 Jahre, bis dieses Volk dorthin kommen darf, wo Gott es schon von Anfang an haben wollte. Nämlich dort einzuziehen, wo sie Platz haben. Ein ganzes Land ist für sie bereitet. Und im Buch Josua liest man es sehr schön. Hier geht der Auftrag Gottes direkt an Josua: Komm, nimm dieses Land in Besitz. Es wartet auf dich. Alles ist für dich gerichtet. Zieh ein in dieses Land, heiligt euch und geht hinein in dieses Land. Und was damals noch beeindruckender war, dass, wir müssen uns das einfach einmal vorstellen, heute, wenn wir über Glauben sprechen und über Gott sprechen, dann sehen wir das immer in Bezug zu einer Kirche, zu einem Ort, wo wir diese Gegenwart Gottes umso mehr verankern können. Das gab es damals alles nicht. Da gab es keine Gegenwart Gottes in der Eucharistie. Diese Gegenwart Gottes war damals für Israel, dass Gott mit ihnen mitzog, und das lesen wir jetzt auch weiter im Buch Josua. Gott war bei ihnen, und zwar in der Bundeslade. Die 10 Gebote, die er ihnen gegeben hat in der Wüste, das waren von Gott geschriebene Worte. Und allein diese Tatsache, dass Gott das ihnen mitgegeben hat, das war die Bundeslade Gottes. Gott selbst zieht voran, wird von einer eigenen Priesterschicht getragen, den Leviten. Sonst darf keiner in der Nähe gehen. Da gibt es auch ganz gewisse Abstandsregeln. Aber das war für Israel, dass Gott mit ihnen mitzog. Nicht, weil er sie geführt hat und sie in der Hand hält, sondern wirklich, wo sie auch ihn in der Bundeslade, in einem richtigen Zelt auch immer mitgenommen haben. Und das sei hier nur dazu gesagt. An der jetzigen Stelle möchte ich Ihnen und möchte ich euch aus dem Buch Josua das Kapitel 3 kurz vorlesen. Denn hier begegnen wir einer Situation, die sehr ähnlich ist, wie bereits im Buch Exodus vorher beschrieben, wo Mose mit den Israeliten durch das Rote Meer zieht. Und dort heißt es ab dem 3. Kapitel: Am frühen Morgen brach Josua mit allen Israeliten von Schittim auf. Als sie an den Jordan kamen, übernachteten sie dort, bevor sie ihn überschritten. Nach 3 Tagen gingen die Listenführer durch das Lager und befahlen dem Volk: Wenn ihr die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, seht und die levitischen Priester, die sie tragen, dann sollt auch ihr von dort, wo ihr gerade seid, aufbrechen und ihr folgen. Nur müsst ihr zwischen ihr und euch einen Abstand von 2000 Ellen lassen. Ihr dürft nicht zu nahe an sie herankommen. So werdet ihr wissen, welchen Weg ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg ja früher noch nie gegangen. Und Josua sagte zum Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr mitten unter euch Wunder tun. Und zu den Priestern sagte Josua: Nehmt die Bundeslade auf und zieht dem Volk voran. Und sie nahmen die Bundeslade auf und gingen dem Volk voraus. Da sagte der Herr zu Josua: Heute fange ich an, dich vor den Augen ganz Israels groß zu machen, damit alle erkennen, dass ich mit dir sein werde, wie ich mit Mose gewesen bin. Du aber sollst den Priestern, die die Bundeslade tragen, befehlen: Wenn ihr zum Ufer des Jordan kommt, geht in den Jordan hinein und bleibt dort stehen. Darauf sagte Josua zu den Israeliten: Kommt her und hört die Worte des Herrn, eures Gottes. Dann sagte Josua: Darum sollt ihr erkennen, dass ein lebendiger Gott mitten unter euch ist. Er wird die Kanaaniter, die Heviter, die Hethiter, die Perisiter, die Girgashiter, die Amoriter, die Jebusiter vor euren Augen vertreiben. Seht die Bundeslade des Herrn der ganzen Erde, zieht vor euch her durch den Jordan. Wählt nun 12 Männer aus den Stämmen Israels aus jedem Stamm einen. Sobald die Füße der Priester, die die Lade des Herrn tragen, des Herrn der ganzen Erde, im Wasser des Jordans stehen, wird das Wasser des Jordans, das von oben herabkommt, wie abgeschnitten sein und wie ein Wall dastehen. Als dann das Volk seine Zelte verließ und aufbrach, um den Jordan zu überschreiten, gingen die Priester, die die Bundeslade trugen, an der Spitze des Volkes. Und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lage trugen, das Wasser berührten, der Jordan war aber während der ganzen Erntezeit über alle Ufer getreten. Und da blieben die Fluten des Jordans stehen. Das von oben herabkommende Wasser stand wie ein Wall in weiter Entfernung bei der Stadt Adam, die in der Nähe von Zarethan liegt. die zum Meer der Araber, zum Salzmeer hinabfließenden Fluten dagegen liefen vollständig ab. Und das Volk zog Jericho gegenüber durch den Jordan. Die Priester, die die Bundeslade des Herrn trugen, standen während der ganz Israel trockenen Fußes hindurchzog, fest und sicher mitten im Jordan auf trockenem Boden, bis das ganze Volk den Jordan durchschritten hatte. Bei dieser Erzählung aus dem Buch Josua und gleich am Anfang, das passiert schon alles im dritten Kapitel, merken wir schon, was hier geschieht, was hier auch erzählerisch versucht wird darzustellen. Und das dürfen wir hier nie vergessen. Hier wird versucht, erzählerisch darzustellen, wie Gott sein Volk führt und leitet. Und das in einem Bild, in einer Sprache, die man sich weitererzählt, was man sich auch hier weitererzählen musste. Denn man darf nicht vergessen, zwischen dieser Zeit, wie sie damals geschehen ist, und einem späteren Zeitpunkt, wo später Israel wirklich ein Königreich geworden ist, zu dieser Zeit und vor allem danach, als das Königreich zerstört wurde und alle in einem babylonischen Exil gelandet sind, vor allem dann galt es, das alles nicht zu vergessen. Und nicht, dass man ein großes Königreich war, sondern dass man früher ein Volk war, das dem Herrn entgegen oder mit Gott, auf Gottes Geheiß hin ausgezogen ist, diesen Weg mit Gott über Jahre hindurch gegangen ist und die Etappen, die wichtigen Etappen dieses Weges mit Gott, die hier aufgelistet sind in der Heiligen Schrift, das zu verstehen. Das, was wir hier lesen, ist das, was man weitergeben soll für unseren, auch für unseren Glauben. Dass diese Größe Gottes genau hier, so drastisch wie es nur geht, dargestellt wird. Und deshalb auch dieser Auszug aus dem dritten Kapitel, die Vergleiche zu Exodus, durchs Rote Meer sind schon sehr ähnlich, aber hier bei Exodus war es wirklich die eingreifende Hand Gottes, der ein Wasser durch das Wirken von Mose spaltet und alle ziehen hindurch. Und hier ganz ein anderer Zugang, hier ist diese Gegenwart Gottes, sprich die Lade, sobald sie das Wasser berührte, bleibt es stehen. Also wirklich zuerst die Lade, dann ein großer Abstand, 2000 Ellen, und dann erst das Volk. Aber das bewirkt, dass hier Gott selbst, so kann man es verstehen, macht sich breit und ermöglicht einen Weg durch einen trockenen Weg durch sehr starke Fluten. Und bei dieser Einfügung auch in dieser Erzählung heißt das auch ganz schön, hier war damals Hochwasser und das Hochwasser selbst war kein Grund, hier durchzugehen. Denn wer aufbricht und alles mit sich nimmt, was er hat, seine Zelte, alles, was er braucht, mitnimmt für einen Weg, der allein schon als Weg schon umständlich genug ist, für Menschen, die alles mithaben, ist ein Fluss eine sehr, sehr große Überwindung. Und umso besser, und so lesen wir es auch in dieser Erzählung, wenn dieser Weg auch von Gott selber freigemacht wird. Nun, was machen nun die Israeliten in diesem großartigen Land? Man könnte meinen, an dieser Stelle, jetzt hat Gott alles für sie vorgesehen. Das war seine große Verheißung. Israel marschiert hinein und alles wird ihnen zu Füßen gelegt. Das stimmt allerdings nicht. Denn die Eroberung des Landes war nicht ohne kriegerische Handlungen zu denken. Und dieses ganze Buch ist nun voll von diesen Erzählungen. Denn in den nächsten Kapiteln, und da gibt es sogar 24 davon, also bis zum dritten sind wir gekommen, 21 Kapitel lang gibt es neue Herausforderungen, Eroberung, Kriege. Und das sind Dinge, die sehr schwer teilweise auch zu lesen sind. Und um das zu verstehen, möchte ich nur eine kurze Erzählung herausgreifen, und zwar die Eroberung Jerichos. Denn das sind die ersten Hürden dieser Erzählung. Zum ersten der Jordan, der Fluss, den man durchschreiten muss. Und zum zweiten die Eroberung von Jericho. Und hier möchte ich nur kurz zusammenfassen. Viele kennen dieses Bild, die Trompeten von Jericho, oft auch durch diverse Gospel-Songs noch immer in den Köpfen sehr stark gegenwärtig. Das Trompeten, das Hörner, in der Bibel selber, in der Einheitsübersetzung steht Witterhorn, also ganz einfache Hörner von einem nomadischen Volk, weil sie sind ja auch mit Schafen unterwegs, und ein Witter, der ein Horn hat, das kann man auch als Musikinstrument weiter verwenden. Es ist aber nicht so groß, weil ein Witter ist ja auch kein sehr großes Tier. Also kann es auch nicht sehr laut gewesen sein, aber dennoch diese Erzählung, und ich kann es jetzt aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nur kurz umreißen. Da steht Israel vor dieser großen Stadt. Sie ist in sich verbarrikadiert und Gott sagt ihnen nur eins. 7 Priester trugen die 7 Widerhörner vor dem Herrn her und bliesen im Gehen die Hörner. Und die Bundeslade des Herrn zog hinter ihnen her. Die bewaffneten Männer gingen vor den Priestern her, die in die Hörner bliesen. Die Nachhut folgte der Lade und man blies ständig in die Hörner. Dem Volk aber befahl Josua: Erhebt kein Kriegsgeschrei und lasst eure Stimmen nicht hören. Kein Mord komme aus eurem Mund bis zu dem Tag, an dem ich euch sage, erhebt das Kriegsgeschrei. Hier muss man, da möchte ich noch kurz einreißen, muss ich erwähnen, 7 Tage lang war Israel rund um diese Stadt unterwegs. Jericho war eine Festungsstadt, so kann man es der Erzählung entnehmen. Und aufgrund einer geschickten Taktik wurde es ihnen möglich, diese Stadt zu erobern. Und das waren wirklich die Trompeten von Jericho. Eine gewaltige Schallwelle, die selbst Wälle zum Einsturz brachte. Die Mauern sind geborsten. Die Israeliten erhoben das Kriegsgeschrei, so heißt es. Die waren vorher mucksmäuschenstill, 6 Tage lang. Und dann gab es ein wildes Geschrei. Wenn man sich das vor Augen führt, merkt man, was das auch für eine Kriegstaktik selber auch war. Und hier merkt man schon, hier sind Erzählungen ineinander verwoben. Zum einen, dass man strategisch Kämpfe durchstehen muss, ansetzen muss, wie man hier Strategien auch beschreibt und was sie im Endeffekt gebracht haben. Jericho ist dann nicht mehr gestanden. Sie haben die ganze Stadt niedergebrannt. Das war wirklich ein vernichtender Schlag gegen diese Stadt. Das muss man in der Bibel jetzt auch zugestehen, das hat sie beschrieben. Viel, viel später ist man dann auch draufgekommen, dass damals, als Israel zur Zeit von Josua in diese Richtung marschierte, hat es noch gar keine Stadt Jericho gegeben, denn die wurde erst viel später gebaut. Also war diese Erzählung auch wirklich eine Erzählung, um nur eines darzustellen, und zwar wie ein Volk sich diesen Weg selber auch erarbeitet und sich auch von diesem Glauben an Gott und an seiner Verheißung auch abringen muss. Dass die Bibel an dieser Stelle nicht unglimpflich weitergeht, dass es hier tatsächlich um Kriegsberichte geht, dass es hier auch um Kriegsberichte geht, das muss man auch absehen in der Zeit, in der es damals verfasst wurde. Und hier möchte ich nur eines sagen. Zum einen schockiert es. Manche Bibelleser sind hier wirklich schockiert. Da befiehlt Gott hier den Israeliten, Angriffskriege zu führen. Andersgläubige Menschen zu töten, ja ganze Völker auszurotten. Das haben wir schon im Alten Testament öfter gelesen. Über die Eroberung Jerichos durch Josua und seine Krieger steht geschrieben: Mit scharfem Schwert weihten sie alles, was in der Stadt war, dem Untergang. Männer und Frauen, Kinder und Greise, Rinder, Schafe und Esel. Diese grausame Massenvernichtung soll Gottes Wille sein. Noch einmal dieser Hinweis: Historiker sagen uns, dass viele Völker der Antike den Krieg als etwas Heiliges betrachteten. Alles, was dem Schutz und dem Aufstieg des eigenen Volkes diente, wurde unkritisch für gut und gottgewollt gehalten. Das Leid der Gegner blieb dabei oft völlig ausgeblendet. Ohne Skrupel tötet man die besiegten Feinde gleichsam als Opfergabe für den Sieg, für die siegbringenden Götter. Assyrer, Moabiter, Kelten und Germanen haben es so getan. Auch viele indianische Kulturen wurde diese Praxis exzessiv geübt. Und die Israeliten dachten in bestimmten Perioden ihrer Geschichte offensichtlich nicht anders. Hier ist auch wichtig zu erwähnen, archäologische Grabungen brachten allerdings zutage, dass die in der Bibel erzählten grausamen Kriegszüge des Josua historisch gar nicht in der geschilderten Weise geschehen sein konnten. Denn Jericho war zur Zeit Josua gar nicht besiedelt. Kanaan dürfte von den Israeliten ziemlich friedlich eingenommen worden sein. Viele Erzählungen über brutale Handlungen sind also nicht als Tatsachenberichte hinzunehmen. Und hier ist auch noch zu sagen, diese Sprache der Gewalt und der anderen brutalen Texte der Bibel, um sie richtig zu verstehen, muss man wissen, was hinter dieser altorientalischen Gewaltrhetorik steckt. Viele Völker der Antike versuchen, ihr Selbstbewusstsein dadurch zu stärken, dass sie mit blutigen Großtaten ihrer Helden prahlen. Und da brauchen wir nur auf die Ägypter schauen. So wird der ägyptische Herrscher Tutanchamun als Feinde tötender Krieger auf dem Streitwagen dargestellt, obwohl er, so sagen Ägyptologen, persönlich niemals auf einem Schlachtfeld gekämpft haben dürfte. Solches sich brüsten mit Gewalt signalisiert Stärke, Chance im Überlebenskampf gegen bedrohliche Feinde, Hoffnung auf Zukunft. Es will die Angst nehmen. Auch die Schriftsteller der Bibel wollen unter Zuhilfenahme solcher Brutalgeschichten den Israeliten in kritischer Zeit doch noch eine hoffnungsvolle Botschaft übermitteln. Denn Gott ist viel stärker als die kriegerischen Nachbarvölker, die euch bedrohen. Er, der Herr über Leben und Tod, ist euer Helfer. Ähnliches geschieht, wenn heute ein Schulanfänger seinen Raufgegnern zuruft: Wartet nur, morgen kommt mein großer Bruder und der kann euch alle K.O. schlagen. Auch hier geht es nicht um sachliche Informationen über Stärke und Charakter des Bruders, sondern um eine Mobilisierung der Hoffnung auf Rettung. Aus dieser Perspektive müssen viele biblische Texte gelesen werden. Und die Offenbarung selbst wird ja auch immer klarer. Die Bibel ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Sie ist im Lauf von vielen Jahrhunderten entstanden. Die Schriftsteller der Bibel waren Menschen ihrer Zeit und bedienten sich mehr oder weniger kritisch den Ausdrucksweisen ihrer Zeit, um ihre Erfahrungen mit Gott weiterzugeben. Gott hat diesen menschlichen Weg zugelassen, ja auch gewählt, um sich im Laufe der Geschichte immer deutlicher zu offenbaren. Das Volk Israel durfte erkennen, Gott ist groß, geheimnisvoll, ehrfurchtgebietend, aber zugleich gnädig und barmherzig und langmütig, reich an Huld, gütig zu allen. Sein Erbarmen waltet über all seinen Werken. So können wir es aus dem Psalm 145 lesen. Ja, er schenkt, wie er auch im Buch Jona lehrt, sein Erbarmen sogar der Stadt Ninive, also auch den Erzfeinden Israels. Du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts von allem, was du gemacht hast. Denn hättest du etwas gehasst, so hättest du es auch nicht geschaffen. So liest man es im Buch der Weisheit, einer späten Schrift des Alten Testamentes. Und zum Abschluss, am deutlichsten, so dürfen wir Christen glauben, hat Gott sich in Jesus von Nazareth ausgedrückt. Vor allem auch, weil diese Offenbarung auch immer klarer wird. Die Sprache des Neuen Testamentes ist dann eine ganz andere. Und wenn wir von Jesus hören, dann ist dies ein Mensch und ein Mensch als Mensch gewordenes Wort Gottes. So hat es Johannes in seinem ersten Buch beschrieben. Er hat uns die Feindesliebe gelehrt und alle glücklich gepriesen, die barmherzig sind und die keine Gewalt anwenden. Am Kreuz sterbend hat Jesus sogar für seine Feinde gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Im Licht dieser Liebe, die nicht nur die eigene Not, sondern auch die Situation des Feindes verstehen will, dürfen wir Christen und Christinnen die ganze Bibel lesen und interpretieren. Auch jene Stellen, die sich noch nicht einer so humanen Sprache wie der der Kriegsführung bedienen. Im Endeffekt wird die ganze Heilige Schrift erst dann so richtig aufgelöst, wenn wir sie gemeinsam mit dem Neuen Testament lesen. Lernt von mir, denn ich bin gütig, so heißt es im Matthäus-Evangelium. Diese Einladung Jesu wurde in der Geschichte des Christentums selbst auch nicht immer Folge geleistet. Denn wir brauchen nur unsere eigene Geschichte anschauen, also die Geschichte der Kirche. Sie hat auch sehr, sehr dunkle Flecken hinterlassen. Denn dieser Weg von Israel, der 40 Jahre durch die Wüste ging, der war ja mit Jesus nicht sofort vorbei. Hätte Jesus das alles schon vorgefunden, hätte er nicht sterben müssen. Und hätten wir all das sofort umsetzen können, hätten wir nicht diese Geschichte hinter uns und dieses ganze Erbe, mit dem wir auch jeden Tag und teilweise noch immer konfrontiert sind. So viel auch zu den Berichten auch in den Medien. Aber was heißt das nun für uns? Das Schönste und vieles dieser Berichte, auch dieser Erklärungen, das habe ich von einem pastoralen Theologen aus meiner Heimatstadt noch mitlesen können. Das war Karl Feitschecker, der viele dieser Gedanken auch mitgetragen hat. Das beste Bild hier bleibt, wenn wir die Bibel lesen und dort Gott als wirklich furchteinflößend und gewaltig beschrieben wird und auch, dass das Volk Israel ein Volk genauso ist, wie es sich diesen Gott auch vorgestellt hat und wie sich dieser Gott auch selbst präsentiert. Die Größe Gottes müssen wir hier einfach voraussetzen und das Ganze auch nicht ohne sie betrachten. Denn wie sonst sollten wir auch später die Psalmen verstehen. Und bevor wir die Sendung heute beschließen und zur nächsten Sendung weiterleiten, möchte ich euch einen Teil des Psalmes 135 vorlesen. Der Ganze wird sich nicht ausgehen, da werden wir schon in die neue Sendung kommen. Aber das Ganze, was heute Thema war, die Größe Gottes, das, was die Geschichte, was ein Bibeltext mit diesem Großmachen Gottes verbindet, das brauchen wir, um zu wissen, wie groß Gott auch in unserer Zeit ist für uns. Heute werden wir es wahrscheinlich anders sagen, aber auch dann, wenn wir es anders erleben. Und vergessen dürfen wir es nicht. Und manchmal sind diese Bilder, in denen Gott ganz groß geschildert wird, umso besser, weil sie einfach in unseren Köpfen bleiben und nicht weich gemacht werden und uns und diesen Gott nicht zu sehr verniedlichen und zu sanft beschreiben. Denn nur ein Gott ist ein Gott, der wirklich da ist und der groß und allmächtig ist. Bis zum nächsten Mal. Das war's von Spurensuche, Glaube nachgefragt. Und nun dieser kleine Psalm. Halleluja! Lobet den Herrn, lobet ihn, ihr Knechte des Herrn, die ihr steht im Hause des Herrn, die in den Vorhöfen am Haus unseres Gottes. Lobt ihn, denn er ist gütig. Singt und spielt seinem Namen, denn er ist freundlich. Der Herr hat sich Jakob erwählt und Israel wurde sein Eigentum. Ja,